Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir wollen heute in unserer Korintherbriefreihe weitermachen, knüpfen an Kapitel 10 von letzter Woche an der Predigt von Philipp an und schauen uns heute das ganze Kapitel 11 an. Das ist einiges an Text. Ich werde es immer abschnittsweise oder versweise lesen, so wie es gerade passt. Der erste Teil aus diesem Kapitel ist eigentlich nur eine Nacherzählung aus Kapitel 10, über den der Philipp letzte Woche gepredigt hat. Petrus erzählt die Begebenheit danach und deswegen gehe ich heute weniger auf den Inhalt von diesem Textabschnitt ein, den hat ja der Philipp eigentlich schon ausgelegt, sondern ich gehe vielmehr auf die Situation in der Gemeinde beziehungsweise den Umgang in der Gemeinde auf. Wie gehen die Leute hier miteinander um? Achtet da mal besonders drauf. Wir fangen an in Kapitel 11, Vers 1. Wie gesagt, ich lese immer Vers oder abschnittweise, so wie es gerade passt. Vers 1, die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Die Nationen, das waren also die Heiden, hier konkret Cornelius und die Leute, die in seinem Haus waren, die haben das Wort Gottes angenommen, weil Petrus es ihnen gepredigt hat. Vers 2, als Petrus aber nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung, das sind die Christen mit jüdischem Hintergrund, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei Männern eingekehrt, die Vorhaut haben und hast mit ihnen gegessen. Petrus kommt jetzt also zurück nach Jerusalem, nachdem durch ihn einige zum Glauben gekommen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus deswegen sehr fröhlich und glücklich war. Er hat sich gefreut, dass Menschen dem Evangelium glauben, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und ist auf dem Rückweg nach Jerusalem und war so richtig happy, der war gut drauf. Und jetzt kommt er in die Gemeinde nach Jerusalem zurück und will wahrscheinlich eher der Gemeinde berichten, was er da erlebt hat und dass die Leute dort glauben. Und was da Tolles passiert ist, aber das Gegenteil passiert. Die Gemeinde freut sich nicht mit ihm, sondern die Brüder dort knallen ihm sofort Anschuldigungen an den Kopf. Was soll das denn, dass er bei Unbeschnittenen, also bei Nichtjuden zu Gast war? Was soll das denn? Wie kannst du nur? Hast du denn vergessen, dass wir das nicht dürfen? Geht's eigentlich noch? Und was macht Petrus? Wie reagiert Petrus? Wir kennen Petrus als einen sehr impulsiven Menschen. Im Garten Gethsemane, als Jesus verhaftet wurde, da hat er sofort sein Schwert gezückt und dem Soldaten das Ohr abgehauen. Also wäre doch zu erwarten, dass Petrus jetzt die Ärmel hochkrempelt und da gleich entgegnet, ja, könnt ihr haben jetzt, jetzt macht euch mal auf was gefasst und gleich richtig dagegen pulvert. Aber Petrus, der bleibt ruhig. Petrus erzählt erstmal in Ruhe von der Erscheinung, die er hatte. Und das ist jetzt, wie erwähnt, der exakt gleiche Text wie im Kapitel davor. Nichts Neues, großteils sogar der gleiche Wortlaut. Wir wollen ihn trotzdem einmal kurz lesen. Ab Vers 4. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, ich war in der Stadt Joppe, im Gebet, und ich sah in einer Verzückung ein Gesicht, wie ein gewisses Gefäß herabkam, gleich einem großen Leinentuch, an vier Zipfeln aus dem Himmel herabgelassen. Und es kam bis zu mir. Als ich es unverwandt anschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Ich aber sprach, keineswegs Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Petrus bekommt also diese Erscheinung, schaut sich das Ganze an und dann sagt Gott zu ihm, schlachte und iss. Und Petrus, nee, das darf ich nicht. Vers 9, die Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein. Dies aber geschah dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Gott wiederholt das Ganze jetzt also dreimal und erklärt, dass wenn Gott es gereinigt hat, Petrus es nicht für unrein halten soll. Aber drei Aufforderungen reichen Petrus nicht aus, er versteht es nicht. Also ein neuer Versuch, es Petrus verständlich zu machen, das Leintuch wird wieder hochgezogen und Gott fährt die zweite Runde auf, ein neuer Versuch, es ihm zu erklären. Vers 11, und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte, ich solle mit ihnen gehen, ohne irgend zu zweifeln. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Er erzählte uns aber, wie er in seinem Haus den Engel gesehen habe, der da stand und sagte, sende nach Joppe und lass Simon holen, der auch Petrus genannt wird. Der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Da kommen also jetzt drei Männer zu Petrus und der Geist sagt zu Petrus, geh mit diesen Männern mit. Und das macht Petrus. Er geht mit und ist dann bei Cornelius im Haus und der Cornelius erklärt ihm, dass ein Engel ihm gesagt hat, er soll Petrus holen, damit er und sein Haus errettet werden durch Petrus Verkündigung. Und auch das macht Petrus jetzt. Petrus verkündigt Cornelius und seinem Haus das Evangelium und daraufhin fangen diese Menschen, diese Heiden an zu glauben. Und dann passiert auch noch Folgendes, Vers 15, als ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich dachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Petrus erinnert sich, hey, die bekommen ja den Heiligen Geist genauso wie wir damals. Die glauben also wirklich. Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Jetzt hat er es gecheckt. Davor in dem Bild sagt er noch, nein, 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 das darf ich nicht. Aber jetzt versteht er, wie könnte ich denn jetzt Gott noch wehren? Wie könnte ich Gott widersprechen, wenn er sagt, dass es in Ordnung ist, davon zu essen? Damit meint er, wer bin denn ich, dass ich in dieser Situation diesen Leuten, die das Evangelium genauso brauchen wie wir, die Christus genauso brauchen wie wir und die offensichtlich genauso gläubig sind wie wir, wie könnte ich diesen Leuten nicht das Evangelium predigen und sie taufen? Das geht doch nicht. Soweit mal in aller Kürze die Wiederholung von dem Text, der eben eigentlich letzte Woche dran war. Und jetzt, wie erwähnt, wollen wir uns den Umgang anschauen, den Umgang in der Gemeinde, zwischen der Gemeinde und Petrus. Und zwar konkret, was können wir aus der Begebenheit über Konflikte in der Gemeinde lernen durch diese Begebenheit? Das erste Mal vorweg, Missverständnisse und Unklarheiten lassen sich auch in der Gemeinde unter Christen nicht vermeiden. Die wird es immer geben. Aber wir können lernen, richtig damit umzugehen. Denn aus Missverständnissen oder Unklarheiten, die nicht von Anfang an richtig geklärt werden, können die heftigen Streite entstehen. Die Juden aus der Jerusalemer Gemeinde werfen Petrus jetzt also ein Fehlverhalten vor. Wie kannst du das nur machen? Geht's noch? Du weißt doch, dass das nicht erlaubt ist. Und Petrus reagiert klasse auf diesen Vorwurf. Wie vorhin schon erwähnt, er bleibt ruhig, lässt sich nicht von dem Vorwurf provozieren und lässt sich auch auf keinen Streit ein, sondern er versucht sachlich und besonnen das Missverständnis zu erklären. Er sagt, passt erstmal auf. Ich erkläre euch erstmal, was genau passiert ist. Ich lege die Fakten auf den Tisch, dann reden wir weiter. Und ich habe von Jürgen Fischer zwei tolle Möglichkeiten gehört, mit Konfrontationen umzugehen, beziehungsweise darauf zu reagieren. Die würde ich euch gerne kurz aufzeigen. Das erste ist, unterstelle das Gute. Unterstelle deinem Gegenüber, über den du dich jetzt eigentlich tierisch aufregen und losschimpfen könntest, unterstelle dem das Gute. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Das ist ihm jetzt nur rausgerutscht. Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Das hat bestimmt seine Gründe. Und dann frage ich erstmal nach, was war denn da los? Das hast du doch bestimmt nicht so gemeint. Ist aber echt komisch rübergekommen. Das kann man echt falsch verstehen. Erzähl doch mal. Und so klärt sich schon mal das erste Missverständnis. Oder wieso hast denn du das so gemacht? Oder nicht gemacht? Verstehe. Unter den Umständen hätte ich wahrscheinlich genauso gehandelt. Also erstmal fehlende Informationen einholen, die Erklärung einholen, bevor man gleich überkocht. Und dann noch das Zweite, mit der Einstellung im Hinterkopf an Konflikte rangehen, könnte ich mich irren? Könnte es sein, dass ich gerade falsch liege? Dass ich die Situation falsch interpretiert habe? Dass ich etwas falsch gemacht habe oder falsch gedacht habe? Und genauso lenken eben die Brüder in Jerusalem auch ein. Auf die Erklärung von Petrus reagieren die Brüder eigentlich total super. Sie verstehen die Umstände, unter denen Petrus gehandelt hat. Ich lese weiter Vers 18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Ich finde, das ist eine sehr ehrenvolle Reaktion von den Judenchristen dort. Und hat gar nichts mehr mit der Art und Weise zu tun, mit der sie Petrus den Vorwurf an den Kopf geknallt haben. Sie beruhigen sich, sie verherrlichen Gott und sie haben Verständnis für Petrus Handeln. Es ist extrem wichtig, dass wir offen sind für Zurechtweisung. Dass wir nicht auf unser Recht bestehen, sondern bereit sind, Fehler einzugestehen. Die Gemeinde in Jerusalem versteht das also, versteht, dass auch die Heiden das Evangelium brauchen. Und jetzt war das so, dass Petrus gar nicht der Einzige war, der den Heiden das Evangelium gepredigt hat. Er war aber der Erste, von dem die Gemeinde in Jerusalem davon erfahren hat. Und das war auch ganz gut so, dass er der Erste war. Das hat nämlich zu Gottes perfektem Zeitplan gehört. Wir kommen zum zweiten Teil aus Kapitel 11 und ich lese wieder den nächsten Abschnitt, Vers 19 bis erstmal Vers 22. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als nur zu Juden. Einige Männer von ihnen aber waren von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem waren. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge, bis nach Antiochien. Diese Verse knüpfen jetzt zunächst an Apostelgeschichte 8, Vers 4 an. In Kapitel 8 wird Stephanus gesteinigt und daraufhin entsteht eine große Verfolgung, angeführt durch Saulus. Ich lese zwei Verse noch mal kurz vor. Apostelgeschichte 8, Vers 3 und 4. Saulus aber suchte, die Versammlung zugrunde zu richten, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und sowohl Männer als Frauen fortschleppte und ins Gefängnis überlieferte. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Nachdem also Stephanus getötet wurde, wurden die Christen in Jerusalem gejagt wie die Hasen. Saulus ging von Haus zu Haus und brachte jeden Christen ins Gefängnis. Also blieb den Christen eigentlich nichts anderes übrig, als zu fliehen. Nur die Apostel blieben noch in Jerusalem. Also haben sich die Christen im Land verstreut, haben sich in Höhlen und Kellern versteckt, haben geweint, dass ihre Gemeinde kaputt ist und gewartet, dass alles bald wieder vorbei ist. Nein! Sie sind geflohen, aber was haben sie gemacht? Sie haben das Evangelium verkündigt in der Verfolgung. Und warum haben sie das gemacht? Weil Jesus es befohlen hat. Matthäus 28, Vers 19 sagt, Jesus geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern, hat er gesagt. Und was haben die Christen in Jerusalem gemacht? Sie sind geblieben. In der Riesengemeinde Jerusalem sind sie geblieben und haben sich dort gemütlich gemacht. Und darum hat Gott etwas nachgeholfen. Wie? Indem er Saulus gebracht hat. Indem er Saulus gebrauchte, um die Christen zu verstreuen unter alle Nationen. Während sich also der Teufel sich über seinen Sieg gefreut hat, dass die Gemeinde zerstreut wird und jetzt die Gemeinde auseinanderbricht, muss er kurz darauf feststellen, dass er damit das Evangelium gefördert hat. Warum? Weil die Menschen endlich dem Auftrag Jesus nachgehen. Sie haben jetzt das Evangelium zu allen Nationen gebracht. Aber noch nicht ganz zu allen, denn in Vers 19 lesen wir, sie redeten das Wort zu niemandem als nur zu Juden. Denn für die Juden war ganz klar, als auserwähltes Volk Gottes, auch das Evangelium ist nur für die Juden. Also sind sie jetzt durch Israel gezogen und haben geschaut, wo sind denn noch andere Juden und haben denen dann das Evangelium verkündigt. So war das damals aber genauso wie heute. In Bayern leben ja nicht nur Bayern mit rein bayerischem Stammbaum und nicht jeder in Bayern Geborene bleibt zwangsweise sein Leben lang in Bayern. Und das war damals auch so. Die Männer aus Kyrene oder Zypern, von denen hier die Rede ist, sind also gebürtige Juden. Die ziehen aber weg zum Studieren nach Zypern oder Kyrene, arbeiten dort, heiraten dorthin, leben sich dort ein und lernen die Sprache dort kennen und integrieren sich, führen jetzt ein Leben im Ausland unter Nichtjuden. Und irgendwann kommen diese Menschen nach Jerusalem, finden zum Glauben an Jesus Christus und werden jetzt aber verfolgt. Und durch die Verfolgung kommen sie jetzt wieder in die Gegend, in der sie aufgewachsen sind oder in der sie lange gelebt haben. Und deswegen war für diese Juden die Barriere zu Nichtjuden nicht so groß, beziehungsweise gar nicht mehr da. Die haben die Gegend gekannt, sie konnten die Sprache und dann verkündigten sie also das Evangelium auch an Nichtjuden. Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Also auf die Verkündigung dieser Menschen haben sich viele Menschen bekehrt. Die Menschen nehmen das Evangelium an, viele Heiden, die jetzt an Christus glauben. Und dann kommt Vers 22, die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung in Jerusalem. Jetzt erfährt die Gemeinde in Jerusalem, dass da oben im Norden das Evangelium auch an die Heiden gepredigt wird. Jetzt gibt es wieder eine auf dem Deckel. Nee, war alles schon geklärt. Wie gesagt, Gottes perfekter Zeitplan. Den Streit hatte ja schon Petrus mit der Gemeinde in Jerusalem. Petrus wurde zu Cornelius geschickt und hat dort dann von Gott die Erklärung bekommen, warum es in Ordnung ist, auch die Heiden, den Heiden das Evangelium zu bringen. Und deswegen wurde dieser Streit ja auch relativ schnell geklärt. Das Missverständnis wurde schnell ausgeräumt. Die Gemeinde in Jerusalem hat es verstanden. Sie verherrlichen Gott und sagen, also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Und deswegen handeln sie jetzt auch ganz anders als Petrus gegenüber. Sie hören, dass die Heiden in Antiochia zum Glauben kommen, weil ihnen das Evangelium gepredigt wird. Und jetzt machen sie eben nicht die gleichen Vorwürfe wie bei Petrus, sondern das war geklärt. Und deshalb schicken sie jetzt jemanden nach Antiochia, und zwar nicht, um dort auf den Tisch zu hauen und aufzuräumen, sondern um dort zu unterstützen. Und dieser jemand ist Barnabas. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes. Wir erinnern uns, Barnabas kennen wir noch aus Kapitel 9. Barnabas hat sich mit viel Mut und Feingefühl um Paulus gekümmert. Als Paulus sich frisch bekehrt hat und viele sich nicht sicher waren, ob seine Bekehrung wirklich ernst war, da kommt Barnabas, nimmt sich Paulus an die Seite und kümmert sich um ihn. Außerdem war er gebürtig in Zypern. Das wissen wir aus Apostelgeschichte 4, Vers 36. Er spricht also auch die Sprache Griechisch. Es war schon sehr geschickt, Barnabas dahin zu schicken. Also reist Barnabas nach Antiochia. Es waren ca. 500 Kilometer, war also bestimmt 3 bis 4 Wochen unterwegs. Und dann geht es weiter in Vers 23. Ich lese jetzt bis Vers 26. Als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Barnabas kommt nach Antiochien, er sieht die vielen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, und sieht, das ist die Gnade Gottes. Menschen, die sich bekehrt haben. Er freut sich darüber, was er sieht. Wow, die glauben ja wirklich. So viele Menschen, die dem Evangelium glauben, klasse. Und danach ermahnt er sie, aber er ermahnt sie nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ihr müsst aber jetzt auch und passt auf und sowieso. Das ist damit nicht gemeint. Sondern er ermutigt sie jetzt, dran zu bleiben. Er spornt sie an und verdeutlicht nochmal, wie wichtig es ist, jetzt nicht nachlässig zu werden. Und auch wenn es jetzt schwierig und anstrengend werden kann, so als Frischbekehrter. Warum ist das jetzt so wichtig? Sie haben sich doch schon bekehrt. Das war doch der wichtigste Schritt, oder? Jetzt passt doch, oder? Kein Grund, jetzt hier so rumzustressen, oder? Klar, die Bekehrung war der wichtigste Schritt. Jetzt waren sie Kinder Gottes, aber jetzt stehen zu bleiben wäre fatal gewesen. Denn der Auftrag Jesu war ja nicht, geht hin und macht sie zu Kindern Gottes, sondern Jesus hat gesagt, macht sie zu Jüngern. Was sind denn Jünger? Jünger bedeutet übersetzt Schüler oder Lehrling, also Menschen, die etwas lernen. Macht sie zu Jüngern heißt also, macht sie zu Lernenden, und zwar in Bezug auf das Wort Gottes. Lernen aus dem Wort Gottes. Macht sie zu Menschen, die sich in Gottes Wort auskennen, die damit umgehen können, die Gottes Wort verstehen. Und das gilt nicht nur für Frischbekehrte. Jeder von uns soll noch weiter lernen. Da gibt es ja keine Abschlussprüfung, so, jetzt weiß ich alles über Gottes Wort, Ausbildung als Jünger abgeschlossen. Nee, es gibt keine Christengesellen. Wir bleiben immer jünger und sollen immer jünger bleiben. Wir sollen immer Lernende bleiben. Der Start für einen Frischbekehrten ist aber oft nicht ganz so einfach. Vieles ist ohne die Grundlagen, ohne die Basics einfach absolut unverständlich. Die sind aber sehr wichtig, damit ich als junger Christ lebensfähig bin. Da tun sich dann viele Fragen auf. Was heißt das denn jetzt für mich, errettet zu sein, ein Kind Gottes zu sein? Hat das Auswirkungen? Soll das Auswirkungen haben? Was ändert sich denn jetzt? Kann ich genauso weitermachen wie vorher? Und deswegen ist es gut und wichtig, besonders am Anfang an der Hand genommen zu werden und das alles erklärt zu bekommen. Bis man dann selber so weit kommt, um im Eigenstudium noch tiefer in Gottes Wort zu graben und mehr zu lernen. Es ist also wichtig, aus Gottes Wort zu lernen, um als Christ lebensfähig zu sein. Unser Leben als Christ soll und wird sich ändern, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige. Es ist aber auch wichtig, aus Gottes Wort zu lernen, um sprachfähig zu sein. Was meine ich damit? Der Philipp hat letzte Woche in der Predigt schon erwähnt, wenn sich meine Lebensweise als Christ ändert, dann wird das in meinem Umfeld auffallen. Und mein Verhalten kann damit ein Schlüssel sein, um ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Und wenn sich dann so ein Gespräch ergibt und ein Kollege in der Arbeit oder Schule oder wo auch immer konkret danach fragt, wie man eigentlich Christ wird oder was unsere Hoffnung ist, dann wäre es gut, wenn ich dann keine Panikattacke bekomme und dann noch unter Schnappatmung irgendwie noch Jesus, Himmel, ewiges Leben rausstottere, sondern Petrus sagt im ersten Petrusbrief, 3, Vers 15, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sollen jederzeit bereit sein, auf solche Fragen zu antworten. Und das geht eben nur, wenn wir uns in Gottes Wort auskennen. Dann kann ich mich auf solche Gespräche vorbereiten. Und wenn ich dann so eine Frage bekomme, kann ich ganz anders reagieren. Ohne Panikattacke. Dann sage ich eher, okay, hast du ein bisschen Zeit? Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich müsste da jetzt ein bisschen ausholen. Also ist es wichtig, aus Gottes Wort zu lernen, um lebensfähig zu sein, damit mein Leben sich ändert und Jesus immer ähnlicher wird. Und es ist wichtig, um sprachfähig zu sein, damit ich selber anderen das Evangelium weitergeben kann. Und vor dieser Mega-Aufgabe steht jetzt also Barnabas. Viele frisch bekehrte Menschen, viele junggläubige Menschen, die sich in Gottes Wort nicht auskennen und Hilfe dabei brauchen. Und für diese Mega-Aufgabe holt Barnabas sich jetzt Unterstützung. Und Barnabas erinnert sich an Paulus. Da war doch dieser Paulus, der hat sich bekehrt und war gleich so motiviert und eifrig und wollte gleich in den Synagogen predigen, aber die Leute haben ihm das nicht abgekauft. In Damaskus nicht, in Jerusalem auch nicht. Sie haben gedacht, das ist jetzt eine hinterhältige Masche von dem. Dass Paulus jetzt praktisch als Undercover-Agent unterwegs ist und wenn er dann alle Verstecke von den Christen und alle Treffpunkte von ihnen kennt, dann kann er alle auf einmal ins Gefängnis stecken. Und deswegen wollten ihn auch viele damals umbringen. Und aus Kapitel 8, Vers 29 wissen wir, dass die Brüder aus Jerusalem ihn dann nach Tarsus in seine Heimat zurückgeschickt haben, bevor da quasi noch was Schlimmeres passiert wäre. Und daran erinnert sich eben Barnabas, an diesen Paulus. Er denkt sich, so einen motivierten Bruder, der sich gut in Gottes Wort auskennt, den könnte ich hier sehr gut gebrauchen. Jetzt hat er dem natürlich nicht einfach eine Mail geschrieben oder ihn angerufen und sagt, hey Paulus, ich könnte hier Unterstützung gebrauchen, wie schaut's aus, kommst vorbei, ich fange schon mal an. Nee, das ging natürlich nicht. Er macht sich selbst auf den Weg, schaut erstmal, wo lebt denn Paulus gerade überhaupt, macht sich auf den Weg nach Tarsus, das war wieder eine Route von circa 230 Kilometer, vielleicht hat er auch übers Meer abgekürzt, dann hat er sich 100 Kilometer gespart. Aber trotzdem war das wieder eine weite Reise, wo er hin und zurück bestimmt 3 Wochen unterwegs war. Da denkt man sich dann vielleicht, hey Barnabas, lohnt sich das denn? Du bist jetzt 3 Wochen unterwegs, um den Paulus zu holen. In der Zeit hättest du das doch alleine machen können. Hättest einen Haufen Glaubensgrundkurse abhalten können und dann wärst fertig und wieder ab zurück nach Jerusalem. Nee, es hätte weit nicht gereicht. Barnabas braucht hier kompetente und motivierte Unterstützung, weil er weiß, das in Antiochien, das wird eine Zeit lang dauern. Wir lesen, dass Barnabas mit Paulus zusammen ein ganzes Jahr in Antiochien war. Ein ganzes Jahr nehmen sie sich Zeit, die Jungbekehrten zu lehren und ihnen beizubringen, was Jesus von ihnen möchte. Sie bereiten sie vor, damit sie fest im Glauben stehen, damit sie selber rausgehen können, um das Evangelium weiterzugeben. Ein ganzes Jahr für Jüngerschaft. Wow! Jüngerschaft ist wichtig. Aus Gottes Wort zu lernen ist wichtig und es ist gut, sich dabei auch helfen zu lassen und mit anderen zusammenzulernen. Deswegen ist es gut, die Möglichkeiten auch zu nutzen, die wir hier in der Gemeinde haben. Das ist zum Beispiel der Glaubensgrundkurs, den der Philipp erst wieder beendet hat. Und vorhin hat er schon erwähnt, wenn Bedarf ist, dann wird es den nächsten Glaubensgrundkurs geben. Oder das ist die neue Runde von Marian und Walter, die sich mit den jungen Brüdern treffen. Das ist der biblische Unterricht, die Jugend, das ist jeder Hauskreis und jede Bibelstunde, Seminare, Vorträge, die hier stattfinden. Nutzt das und schaut, dass ihr regelmäßig außer dem Gottesdienst noch einen Kreis habt, in dem ihr lernen könnt, in dem wir lernen können. Ich bin da genauso mit angesprochen. Damit wir von und mit anderen Geschwistern lernen können. Jetzt steht da am Ende von Vers 26, dass die Jünger in Antiochien hier zum ersten Mal Christen genannt wurden. Ja, was waren sie denn bis dahin, wenn sie noch keine Christen waren? Bis dahin waren sie so etwas wie eine Sonderströmung im Judentum. So eine eigene Gruppe aus dem Judentum, die geglaubt haben, dass der Messias Jesus Christus ist, aus Nazareth. Und dass der Messias bereits gekommen ist. Also wenn wer gefragt hat, was sind denn das eigentlich für Leute? Ja, das sind Juden, die an Jesus glauben. Aber diese Definition, die passte jetzt nicht mehr. Denn jetzt sind Heiden zum Glauben gekommen. Menschen, die mit dem Judentum nichts am Hut hatten. Die waren nicht beschnitten, die hatten kein Verständnis von dem ganzen Opfersystem. Die waren noch nie in Jerusalem, die waren noch nie im Tempel. Die hatten einfach keine Ahnung vom Judentum. Aber was hatten sie? Sie hatten Jesus Christus. Also war die Frage jetzt wieder offen, was sind das für Leute? Wo gehören die eigentlich dazu? Ja, das sind Menschen, die an Jesus glauben, an den Messias, an Christus. Ah, sie gehören zu Christus. Christus war ihre Identität. Also wenn sie gefragt wurden, woran glaubst du? Ich glaube an Christus. Oder wer ist eigentlich dein Gott? Wie heißt dein Gott? Christus. Aha. Und deswegen ergab sich daraus dann schnell die Zuordnung, das sind Christen. Menschen aus allen Nationen, die ihre Identität in Christus gefunden haben. Ich komme zu den letzten Versen aus dem Kapitel und lese den Abschnitt bis zum Schluss. Vers 27 bis Ende. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte und die unter Claudius eintrat. Sie beschlossen aber, dass jeder von den Jüngern, je nachdem einer von ihnen begütert war, den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas zur Hilfeleistung senden solle. Was sie auch taten, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Es kommen also Propheten aus Jerusalem nach Antiochien und einer von ihnen prophezeit, da kommt bald eine große Hungersnot auf uns zu. Und die tritt dann auch tatsächlich ein. Es ist also eine große Hungersnot im Land. Und in Jerusalem war die Hungersnot besonders groß. Beziehungsweise in der Gemeinde war die Hungersnot besonders groß. Warum? Weil die Christen dort ja verfolgt wurden. Und dann hatten die Christen nicht mehr die freie Auswahl, einfach überall einzukaufen. Entweder ihnen wurde gar nichts verkauft oder sie mussten aufpassen, dass sie nicht verpfiffen wurden und dann gleich ins Gefängnis gesteckt wurden. Und abgekauft hat ihnen auch keiner mehr was. Jeder hat den Kontakt zu ihnen gemieden. Und darum hat es die Christen dort besonders stark erwischt. Die Hungersnot hat sie besonders stark getroffen. Aber die Christen in Antiochien, die wurden noch nicht verfolgt. Die lebten aktuell in Freiheit. Die hatten keine Nachteile, weil sie jetzt Christen geworden waren. Und jetzt erfahren sie, den Christen in Jerusalem, denen geht es gar nicht gut. Die müssen richtig leiden, die haben da große Not. Und was machen sie? Sie fangen daraufhin an zu sammeln. Jeder gibt etwas, je nachdem, wie viel er halt hat. Und dann schicken sie mit Paulus und Barnabas diesen Hilfsgütertransport nach Jerusalem. Und warum machen sie das? Warum helfen sie jetzt den Christen in Jerusalem? Weil ihre Identität in Christus sie jetzt mit den Christen in Jerusalem verbindet. Und jetzt leben sie die Liebe, die Paulus und Barnabas ihnen im Evangelium gelehrt haben, die leben sie jetzt praktisch aus. Deswegen helfen sie den Menschen, mit denen sie durch Christus verbunden sind, auch wenn sie sonst gar nichts mit ihnen zu tun haben. Die meisten von uns würden sich nicht kennen, wenn wir nicht durch Christus verbunden wären. Aber Jesus verbindet uns und macht uns als Gemeinde zu einer großen Familie, in der man sich gegenseitig hilft, wenn Not da ist. Und das ist so genial, dass man sich dann auch auf die Hilfe der Familie verlassen kann. Ich finde das zum Beispiel bei Umzügen in der Gemeinde so klasse. Mit der Jugend waren wir zusammen bei zig Umzügen dabei und haben da mitgeholfen. Das war jedes Mal klasse. Ein riesen Helfertrupp war dann gleich da aus der Gemeinde, als der Philipp zum Beispiel hergezogen ist. Da waren so viele Helfer da, dass wir vom LKW bis hoch in seine Wohnung eine Schlange gebildet haben und die Sachen von Hand zu Hand überreicht haben. So viele Helfer waren da. Beim Umzug von Dix kann ich mich noch erinnern, da sind die Tittmanninger mal sogar mit Traktor und Tieflader angerückt. Da waren so viele Helfer da, es war auch ruckzuck vorbei. Das sind tolle Aktionen, wenn die Liebe, wenn das gelebte Liebe unter den Menschen ist, weil Christus uns verbindet. Das ist gelebte Liebe. Johannes sagt in Kapitel 13, Johannes Evangelium Kapitel 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Konflikte durch Missverständnisse und Unklarheiten sind auch in der Gemeinde nicht vermeidbar. Die wird es immer geben. Wichtig ist, richtig damit umzugehen. Von Petrus lernen wir, besonnen auf Anschuldigungen zu reagieren und erstmal in Ruhe zu versuchen, Unklarheiten auszuräumen. Tipps von Jürgen Fischer, damit umzugehen: Unterstelle das Gute. Geh gutgläubig an die Sache ran und geh erstmal davon aus, dass er das gar nicht so böse gemeint hat, dass das keine böse Absicht war, so wie das vielleicht drüber gekommen ist oder so wie es jetzt danach ausschaut. Aber es vielleicht einfach seine Gründe hatte. Und zweitens, sei bereit, eigene Fehler einzugestehen. Könnte ich mich irren? Liege ich vielleicht falsch? Ist die Anschuldigung vielleicht auch berechtigt? Es ist wichtig, dass wir offen sind für Zurechtweisung, dass wir nicht auf unser Recht bestehen, sondern bereit sind, Fehler einzugestehen. Dann, das Evangelium ist für alle da. Alle brauchen Christus, egal aus welcher Nation oder Abstammung. Deswegen soll es auch allen gepredigt werden. Barnabas investiert mit Paulus zusammen ein ganzes Jahr, um die neu bekehrten Christen zu Jüngern zu machen, also zu Menschen, die aus Gottes Wort lernen und damit umgehen können. Das ist wichtig, um lebensfähig zu sein, um zu wissen, wie mein Leben als Christ ausschauen soll. Und das ist wichtig, um sprachfähig zu sein, damit ich selber anderen das Evangelium erklären und weitergeben kann. Und wenn wir aus Gottes Wort lernen, es verstehen und anwenden, dann wird das zur Folge haben, dass wir einander lieben und helfen, so wie Christus das getan hat. Amen.